Ihr Lieben, ich habe eine kurze Botschaft zu einem kurzen Wort, was ich mit euch teilen möchte aus dem Johannesevangelium. Und zwar ein Vers, Johannes 14, Vers 1. Johannes 14, Vers 1, da sagt Jesus: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Es gibt so ein Prinzip bei Aussagen in der Bibel, aber auch so in unserem Miteinander. Wenn du etwas extra sagen musst, dann ist es offensichtlich notwendig. Ja, also ich habe manchmal gesagt, wir können froh sein, dass es in den Gemeinden im Neuen Testament so viele Probleme gab, denn dadurch haben wir die Briefe, weil dann Paulus über das Abendmahl oder über die Geistesgaben oder über dies oder das schreiben musste. Wenn da alles tipptopp gelaufen wäre, hätte er einfach nur geschrieben, ja, ist ja alles dufte bei euch, schöne Grüße, euer Paulus, und wir werden nicht schlauer. Wenn hier die Eltern, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, Papa, ich muss dir mal was erzählen, aber du darfst nicht schimpfen. Da geht dann schon so ein bisschen, denk mal, da kommt jetzt wahrscheinlich nicht die Eins in der Mathearbeit. Ja, da geht irgendwie der Puls schon so ein bisschen hoch. Oder wenn dir einer sagt, hör mir jetzt bitte bis zum Ende zu, bei dem, was ich dir jetzt sage, dann denkst du, okay, was kommt jetzt? Wenn Jesus sagt zu seinen Jüngern damals, zu seinen Nachfolgern heute, euer Herz erschrecke nicht, dann geht er offensichtlich davon aus, dann weiß er, ja, es gibt Dinge, über die wir erschrecken können. Er sagt das nicht so, dass wir dann sagen, ja wieso, warum auch oder so, sondern da gibt es Dinge, über die wir erschrecken können, und Jesus weiß darum. Und man könnte da vieles nennen, ich will das jetzt auch nicht auswalzen, aber ich habe so mal so in drei Richtungen gedacht, wo es Dinge gibt, über die wir erschrecken können. Das erste ist schlicht, wenn wir in diese Welt gucken, oder? Wenn wir um uns herum gucken. Wir haben die letzten anderthalb Jahre mit einer globalen Krise zu tun gehabt, wie wir sie noch nicht erlebt haben. Ich persönlich sie auch nicht so gerne bald wieder erleben möchte. Mit allem, was da dranhängt. Wir erleben einen Planeten, der scheinbar immer mehr aus den Fugen gerät. Da ist zu viel Wasser, da ist zu wenig Wasser, da brennt es, da ist es viel zu heiß. Zuletzt die schrecklichen Nachrichten aus Afghanistan. Und da habe ich noch nichts gesagt von den Krisen, die Einzelne von uns im persönlichen Leben haben. Da muss man ja gar nicht bis zum Hindukusch, sondern das reicht manchmal die eigenen Beziehungen oder die eigene Gesundheit oder was es auch ist. Jesus sagt, ich sehe das alles. Wir haben keinen Glauben, wo wir das ausblenden oder sagen, wir meditieren und dann behaupten wir einfach, das sei alles Illusion, was um uns herum passiert? Nein, die Bibel ist da sehr realistisch. Aber dann sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Endzeitreden, ne? Das alles muss geschehen, Erdbeben, Kriege, whatever. Aber fürchtet euch nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Es wird aber auch noch persönlicher. Es ist immer gut, wenn wir so einen einzelnen Vers angucken, mal zu gucken, was ist denn da drumherum. Dieser Vers steht am Anfang vom Kapitel, aber eigentlich setzt er direkt das fort, was vorher lief. Also wir denken manchmal, da fängt ein neues Kapitel an, ja, irgendwie anderes Thema, aber ganz oft ist das eigentlich ein Flow, eine Geschichte. Und direkt vorher, einen Vers buchstäblich vorher, die Verse davor, da ging es darum, dass Jesus sagt, ich werde verhaftet und so weiter, sie werden mich ans Kreuz bringen. Und Petrus steht auf und sagt, ich bin immer bei dir, ich werde mein Leben für dich geben. Und Jesus sagt, ehe der Hahn dreimal kräht am Morgen, wirst du mich verleugnet haben. Oder wirst mich dreimal verleugnet haben, bevor der Hahn kräht, so rum. Das Interessante ist ja, wenn du das als Text hast, du hörst es nicht. Ich weiß nicht, ob du dir mal überlegt hast, wie hat Jesus das gesagt? So, mit was für einem Ton? Das kann man kann ja einen Satz sehr unterschiedlich sagen. Und da ist dieser Petrus, der sich so ein bisschen aufplustert, wie hingegeben er ist. Und Jesus lässt da die Luft raus. Man könnte sich das vorstellen, mit einem spöttischen, vielleicht bitteren, herablassenden Unterton. Petrus, ja. Du wirst für mich sterben, was? Ja. Wart mal ab, ich stell dir mal den Wecker. Also das könnte einen vernichten, wenn das so gesagt wird. Das könnte einen wirklich runterziehen. Aber es ist ja Jesus, mit dem wir es hier zu tun haben. Und er ist da sehr realistisch dem Petrus gegenüber und schockt ihn wahrscheinlich mit seiner Aussage, du wirst mich verleugnen, ehe der Hahn kräht. Aber buchstäblich im nächsten Satz sagt er ihm und auch den Jüngern, die drumherum sind, die genauso einen Schreck gekriegt haben, euer Herz erschrecke nicht. Und das, was uns manchmal vielleicht mehr erschreckt als das, was in der Welt so los ist, das sind die Situationen, wo wir über uns selber erschrecken. Über meine Schwachheit, über mein Versagen. Situationen, wo ich dachte, das habe ich doch jetzt schon drauf, das habe ich doch schon unter den Füßen und da reagiere ich wieder so. Und das kann erschrecken, wenn du deine Sünde siehst. Und das kann ein heilsamer Schreck sein, weil er dich wach macht. Jesus holt dich aus dem Dämmerzustand raus und ja, hält dir einen Spiegel vor Augen. So stehst du vor Gott. Und er macht das eben nicht, um dich kaputt zu machen, sondern um dich auf seinen Weg zu bringen. Es gibt das ist das 2. Korintherbrief, glaube ich, diesen Vers, die Traurigkeit nach Gott, über die Traurigkeit nach Gottes Willen. Wisst ihr das, dass Gott manchmal will, dass wir traurig sind? Er spricht von der Traurigkeit nach Gottes Willen, die wirkt nach Luther zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Also das ist eine Traurigkeit über meine Sünde, die mich dazu bringt, dass ich Buße tue, dass ich die Sachen in Ordnung bringe. Aber die Traurigkeit der Welt, sagt Paulus dann, die wirkt den Tod. Das ist eine Traurigkeit, die dich einfach nur nach unten zieht, in die dunkle Grube. Ja, aber es gibt diese Traurigkeit, die dich wach macht für dein Versagen und dann aber den Weg zeigt, den Jesus für dich hat. Denn dieser Schreck hat nicht das letzte Wort. Jesus hält dir nicht den Spiegel vor und sagt, so bist du halt und du wirst dich halt niemals ändern. Deine Sünde definiert nicht, wer du bist. Deine Vergangenheit und noch nicht mal deine Gegenwart, wie sie bis heute ist, bestimmt nicht deine Zukunft, wenn Jesus in dein Leben kommt. Ja, Gottes Wort hat einen Anspruch an unser Leben und das kann erschrecken. Das kann manchmal ganz schön krass sein. Markus 8 zum Beispiel lesen wir, wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Kreuz und so, das ist schon ernst. Und dann geht es weiter, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters. Wenn du dich für mich schämst, werde ich mich auch für dich schämen. Das ist ganz schön krass. Und wenn du ein bisschen empfindsam bist, fallen dir sofort 3 Situationen oder 5 oder 12 ein, wo du eigentlich hättest was sagen können. Und ja, du hattest den Luftballon in der Hand und hattest da nicht so eine tolle Idee, sondern dachtest nur, warum steht die jetzt im Weg da mit ihren Zeitungen? Und hinterher merkst du, Mensch, Jesus wollte doch, dass ich da was von seiner Liebe weitergebe. Und dann liest du so einen Text und denkst, ach du liebe Zeit. Woran ich denken musste, als Jesus das hier sagt, ist der Petrus dabei. Und diese, was Jesus hier sagt, das beschreibt eigentlich genau das, was Petrus gemacht hat. Oder? Jesus ist verhaftet, der Prozess läuft. Petrus draußen am Lagerfeuer und da ist diese Dienerin, dieses junge Mädchen, ja, er, ein Mann wie ein Baum. Und sie sagt, hey, du warst doch auch mit diesem Jesus unterwegs. Und Petrus verflucht sich selbst und sagt, mit dem habe ich nichts zu tun. Er schämt sich für Jesus. Das ist genau das, was Jesus hier besprochen hat. Und wie reagiert Jesus? In der Situation lesen wir da nur, dass die irgendwie Blickkontakt kriegen. Weiß nicht genau, ob da die Tür auf war oder dass ein offener Torbogen war oder wie auch immer. Und dann Petrus rausläuft und das heißt dann bei Luther, er weinte bitterlich. Nächste Begegnung, Jesus und Petrus. Geht Jesus nicht so an ihm vorbei, so, den kenne ich nicht. Er sagt auch nicht, Petrus, ich schäme mich für dich, dass ich das erleben musste mit dir, ausgerechnet mit dir oder so. Nein, was sagt er? Simon, Sohn des Jona, hast du mich lieb? Und dann weide meine Schafe. Guck, ich habe einen Auftrag für dich. Du wirst ein Segen sein für andere. Er bleibt nicht bei dem Versagen stehen. Er sagt mit anderen Worten, dein Herz erschrecke nicht. Da, wo du nicht in deiner Sünde verharrst und dich da häuslich drin einrichtest, sondern Jesus da reinlässt oder ihm das hinhältst, sagst, ich krieg's nicht hin, da kommt er und da sagt er, euer Herz erschrecke nicht, auch nicht über euch selbst. Hier in dem Zusammenhang im Johannesevangelium gibt es vielleicht noch einen dritten Gedanken, worüber wir erschrecken können. Und das ist dieses Gefühl, Jesus ist manchmal ganz schön weit weg. Er hat hier seinen Jüngern gesagt, ich gehe weg, um euch einen Platz vorzubereiten, aber da, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Und die Jünger sind verwirrt, da gibt es also dann interessante Dialoge und wo gehst du denn hin und warum können wir nicht mit? Und da hinein sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Und ja, er sagte, im Rückblick wissen wir ja, wovon er da geredet hat mit denen. Ne, er stirbt, steht aber wieder auf, dann ist er nochmal 40 Tage bei ihnen. Gut, dann verlässt er sie, ist aber zur Rechten Gottes, sendet den Geist, dann ist er doch bei uns. Aber vielleicht erlebst du das auch manchmal so, dass da eine Distanz ist. Ja, wir glauben, er ist da. Ja, wir sagen, er wirkt. Wir sehen uns nach seinem Handeln, nach seinem Reden. Aber vielleicht ist da Sehnsucht nach mehr und dann denkst du, oh, das wäre schön gewesen, damals mit Jesus auf den Straßen unterwegs zu sein, so richtig handfest. Oder ja, wenn er wiederkommt, heißt es im neuen Jerusalem, es braucht keine Sonne und keinen Mond, weil Jesus das Licht so leuchtet, so strahlt. So dicht sind wir an dem Licht jetzt nicht dran. Und du bist in dieser komischen, kaputten Welt. Die Woche hatte ich ein Gespräch, wo jemand sagt, ich habe diese Welt so satt. Also der war nicht irgendwie lebensmüde, aber hat gelitten an dem, was eben kaputt ist in dieser Welt. Und auch da sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Aber da bleibt er nicht stehen. Jesus sagt ja nicht einfach Kopf hoch. Ne? Er gibt hier nicht psychologische Tipps, sondern er sagt etwas Zweites dazu und das macht aus diesem Satz eine frohe Botschaft, wirklich Evangelium. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, weil ich das möglich mache, weil ich da reinkomme als euer Friede, weil ihr auf mich bauen könnt. Also er sagt nicht, ertragt es halt mit Gleichmut, die Welt ist halt nicht perfekt oder reißt euch doch mal zusammen, ist ja peinlich oder irgendwie sowas. Sondern er sagt, euer Herz erschrecke nicht, warum nicht? Oder wie geht das? Zweiter Teil von dem Vers, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bin das Fundament, auf dem ihr stehen könnt. damit ihr nicht erschrecken müsst. Und das ist ein interessanter Satz, oder? Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von der Maus und dem Elefanten, die über eine Holzbrücke laufen. So eine Hängebrücke aus Holz. Wisst ihr, was sagt die Maus zu dem Elefanten? Weiß das jemand? Wir machen ganz schön Krach, was? Ja, hörst du, wie wir hier trampeln? Also wenn ich mich hinstellen würde und sagen würde, glaub an Gott und glaub an mich, da bin ich so ungefähr in der Rolle von dieser Maus. Ja, das ist lächerlich. Was stelle ich mich daneben? Das wäre größenwahnsinnig. Aber Jesus sagt genau das. Glaubt an Gott, glaubt an mich. Und damit stellt er sich auf eine Stufe. Und er macht klar, er ist nicht irgendein Mensch, der eine besondere Beziehung zu Gott hat, sondern der Mensch gewordene Gott. Später haben das Christen dann im Glaubensbekenntnis von Nicäa ausformuliert, haben da lange drum gerungen, Jesus Christus, wahrer Gott von wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Und hat man versucht, das zu formulieren. Was heißt das, dass Jesus Gott und Mensch ist? Das ist im Neuen Testament, ist die Theologie sozusagen noch nicht fertig formuliert. Davon, wie das mit Gott und Mensch bei Jesus ist, auch wie das mit der Dreieinigkeit ist. Aber die Einzelteile sind alle da. Jesus ist 100% Mensch, er ist 100% Gott. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Und es ist aber ein Gott und nicht drei. Und uns raucht da ein bisschen der Kopf, wenn wir versuchen, das zu verstehen, aber wir können ihn anbeten. Das kommt vor dem Verstand. Dafür müssen wir nicht alles verstehen. Sagen, ja Gott, du bist größer als mein Verstand. Aber wir haben das klare Zeugnis, gerade im Johannesevangelium, an vielen Stellen, dass Jesus, es gibt wenige Sätze, wo das direkt so steht, Jesus gleich Gott, aber viele Sätze, wo das sehr deutlich wird. Jesus ist niemand anders als Gott selbst, der auf die Erde gekommen ist. Und dann wird auch klar, wir können nicht ohne Christus von Gott reden. Ja, Jesus spricht ja nicht über irgendeine göttliche Idee oder irgendein Prinzip, sondern auf seine Person. Wer mich sieht, der sieht den Vater, sagt Jesus zu Philippus. Ein paar Verse weiter. Deshalb reden wir nicht einfach nur irgendwie von Gott und jeder kann sich dann was anderes darunter vorstellen. Das sehe ich manchmal so im kirchlichen Raum, man das Gefühl hat, man möchte nicht anecken, vielleicht gerade auch in Dialog mit anderen Religionen und redet dann so allgemein von Gott. Dann kann jeder ungefähr ein bisschen mitmachen. Und es spricht nichts dagegen, höflich zu sein und so, aber wir erkennen Gott nicht anders als in Christus. In Johannes 12 sagt Jesus, Vers 44 und 45, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Das sagt Jesus, weil er ihm gleich ist. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dieser Glaube überwindet. Euer Herz erschrecke nicht. Das Gegenrezept gegen Erschrecken, glaubt an Gott, glaubt an mich. Das heißt, dieser Glaube hat Kraft. 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Warum ist der wackelige Glaube von schwachen Menschen so kräftig? Wie funktioniert das? Also Jesus sagt in Johannes 16 auch, in der Welt habt ihr Angst, Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Okay, Jesus überwindet die Welt, das leuchtet mir ein. Mein Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, finde ich erstmal schwieriger. Aber dieser Glaube ist es, das ist ja der Wurfanker sozusagen, mit dem ich mich an Jesus hänge, nichts anderes. Der mich rauszieht aus dem Sumpf meiner Gedanken, meiner Gefühle, meines Erschreckens. Der mich rausholt aus der Eigendrehung um meine eigene Achse. Also wenn es um irgendwelche Gefühle geht, diese Gefühle ändere ich ja nicht, indem ich die mir den ganzen Tag angucke. Und sage, oh Herr, ich bin so sorgenvoll, ich bin so ärgerlich. Hilf mir doch, dass ich mir nicht darüber Sorgen mache und darüber und darüber und darüber. Und ich bin die ganze Zeit bei diesen Sorgen oder bei diesen Ängsten und drehe mich um die. Ja, das ist das, was man Meditation nennt. Nur dann meditiere ich halt all das Schlechte um mich rum. Damit komme ich da nicht raus. Jesus ruft uns und er zieht uns raus aus diesem Sumpf. Und wir können uns auf den Fels stellen, der er selber ist. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist das, was du hast mich aus dem Schlamm gezogen, heißt es dann im Psalm, und mich auf den Fels gestellt. Da vertraue ich nicht auf mich selbst, auch nicht auf meine Glaubenskraft oder so, ne, dass ich bin halt so positiv gestimmt, ich kriege das schon geschaukelt. Nein, auf den, der Fels ist. Auf den stelle ich mich. Auf den Vater, auf den Sohn. Er ist der sichere Grund. Er ist der Ankerpunkt für meine Seele. Und das ist noch ein Trost zum Schluss. Jesus ist auch ganz Mensch. Und er weiß selbst, wovon er hier spricht. Nicht nur durch Beobachtung. Wenn wir ein bisschen vorgehen im Johannesevangelium Kapitel 12, da spricht er über das Kreuz. Ja, da ist kurz vorher die Geschichte, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Und da redet er von sich selber. Und dann sagt er, Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Jetzt ist meine Seele betrübt, sagt der ewige Sohn Gottes. Und das Wort, was wir hier haben für betrübt, im Griechischen ist das gleiche wie eure Seele, euer Herz erschrecke nicht in 14,1. Das ist unruhig, aufgewühlt. Das ist Johannes 5, haben wir diesen Teich Bethesda, wo das Wasser immer mal aufgewühlt wird. Das ist das gleiche Wort. Also das wie der See im Sturm. So ist unser Herz. So ist auch das Herz von Jesus hier. Meine Seele ist betrübt. Er kennt das selber. Und was macht er damit? Er drückt das nicht weg, sagt, ich bin schließlich Sohn Gottes und sowas darf ich gar nicht fühlen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Es kam mal jemand zu mir und fragte mich, ob er eigentlich zweifeln darf als Christ. Und da habe ich gefragt, okay, was passiert, wenn ich jetzt Nein sage? Ja, sind dann die Zweifel einfach weg? Oder sind die dann immer noch da und du erzählst es nur deinem Pastor nicht mehr? So, ne? Also die Frage ist, was mache ich damit? Wenn ich die Gefühle wegdrücke, dann kommen die mit Verstärkung zurück in der Regel. Jesus meditiert die aber auch nicht. Diese Angst, dieses Betrübtsein. Er malt sich nicht das Kreuz in allen Farben aus und wie das wohl sein wird und ob er das überhaupt dann aushalten wird und so. Sondern er wendet sich an den Vater. Und er erinnert sich selbst an seine Berufung, an seine Identität, an seine Berufung. Dafür bin ich in diese Stunde gekommen. Er weiß, warum er da ist. Und er sucht die Ehre Gottes. Vater, verherrliche dich. Verherrliche deinen Namen. Also er orientiert sich nicht nach hinten und nach innen, sondern nach vorne und nach oben. Und er weiß, trotz aller Schmerzen, die vor ihm liegen, und in seinem Fall war das ja nicht eine Möglichkeit, sondern eine wirkliche Gewissheit, trotz dieser Schmerzen, die vor ihm liegen, weiß er, er ist geborgen. Er ist geliebt beim Vater. Und er sagt dir, egal was vor dir liegt oder wo du gerade drin steckst, du bist geborgen. Du bist geliebt beim Vater. Er ist dein Friede. Darum sagt er dir, euer Herz, dein Herz, erschrecke nicht. Glaube an Gott. Glaube an mich. Christus, dein Friede ist. Amen.